ARD.
HR Info Kultur.
Es herrscht Aufbruchstimmung bei der HR Big Band. Gerade hat sie den Wahl-New Yorker Darcy James Argue als neuen Composer in Residence vorgestellt und will in der nächsten Saison viele frische Impulse für den Jazz setzen. Relativ frisch im Amt ist auch Bettina Bohle als neue Leiterin des renommierten Jazz-Instituts Darmstadt. Wir sprechen mit ihr über das Potenzial, das in dieser Musik namens Jazz steckt und unter welchen Voraussetzungen es vielleicht noch besser zur Geltung kommen könnte. Gerade auch bei einer jungen Generation, die durchaus etwas anfangen kann mit dieser vielleicht kreativsten aller Musikspielarten. Stellvertretend dafür steht die Pianistin Clara Vetter, die im vergangenen Jahr den Landesjazzpreis Baden-Württemberg bekommen hat. Wo war das Jazz? Wohin steuert die Jazzmusik, fragen wir heute. Mein Name ist Martin Kersten.
The artists that I most admire have found a way to take the music of their time and big bandize it.
Die Künstler, die ich am meisten bewundere, haben einen Weg gefunden, die jeweilige Musik ihrer Zeit zu nehmen und sie gewissermaßen zu bigbandisieren. Genau das habe ich auch versucht, als ich angefangen habe zu schreiben und nach Brooklyn gekommen bin. All die Musik aufzusaugen, die in der Luft lag. Damals war es etwa die Indie-Rock-Szene und die dann hoffentlich organisch in meine eigene Musik einzufügen. Ich bin immer sehr neugierig, was da draußen so passiert, wie die jüngere Komponistengeneration das verarbeitet und was meine Studierenden so hören. Und ich hoffe, dass ich immer die Gegenwart in meine Arbeit reinbringen kann. Und
ich hoffe, to be able to continue that tradition of bringing in the present day.
Sagt Darcy James Argue. Er tritt in die Fußstapfen von Jim McNeely, der die Geschicke der HR Big Band in den letzten 15 Jahren mitbestimmt hat. Zuletzt, wie jetzt auch Argue, als sogenannter Composer in Residence. Bei der Vorstellung der neuen Saison in dieser Woche gab es für mich die Gelegenheit, den Neuen aus New York ein bisschen kennenzulernen und mit den Verantwortlichen zu sprechen. Modern, farbenfroh und komplex arrangiert, so liebt er es, Darcy James Argue. Der Kanadier, 49 Jahre jung, Komponist und Big Band Leader, hat sich in der hippen New Yorker Jazz-Szene einen exzellenten Ruf erspielt mit seiner eigenen großbesetzten Band, Darcy James Argue's Secret Society. Als Composer in Residence darf er jetzt auch in Frankfurt künstlerische Akzente setzen. HR Big Band Manager Olaf Stützler sieht in der Verpflichtung von Argue eine große Chance und lobt dessen breites und offenes Musikverständnis.
Er hat alles absorbiert, was Tradition ist, was Jazz Big Band heißt, all das, was da davor war. Er ist aber Teil einer Community, ja auch in New York, wo er jetzt lebt. Er hat sich genauso gut Rockkonzerte angehört wie alles andere. Er absorbiert einfach die Musik, die um ihn herum ist. Und das ist die Chance, auch für uns natürlich, überhaupt für die Kunstform.
Argue wird in den nächsten beiden Spielzeiten jeweils zwei große Projekte mit der HR Big Band realisieren. Das erste im Januar mit dem hochgehandelten Vibraphonisten Warren Wolf aus den USA. Wolf gehört, wie auch der Pianist Aaron Deal, Stargast des zweiten Composer-in-Residence-Projekts, zu einer neuen Generation von Jazzmusikern, die die Grenzen des Genres immer wieder austesten und erweitern. Open-minded, aufgeschlossen für Neues seien sie, sagt Darcy James Argue, und er mag auch ihre sympathische Art.
Was ich an diesen Künstlern besonders schätze, ist, dass sie zwar Weltklasse-Virtuosen sind, aber auch sehr bescheiden. Sie stellen sich in den Dienst der Musik mit ihrem Spiel und haben ein Ohr für das große Ganze, so wie man sich das wünscht auf diesem Level.
Viele fragen sich, warum Darcy James Argue in der Nachfolge von Jim McNeely eigentlich nicht als Chefdirigent an den Main kommt. Das, so Big Band Manager Stötzler, sei ein Konzept, das eigentlich eher in die Welt der Klassik passe. Bei einer modernen Big Band komme es vielmehr auf das Talent des Leaders zum Arrangieren und Komponieren an. Personelle Vielfalt am Pult sei da eher ein Plus, gerade auch im Fall der HR Big Band.
Es ist auch die Rolle als Rundfunkorchester. Wir müssen sehr, sehr viele Projekte machen, sehr, sehr viele verschiedene Projekte machen. Dafür müssen wir einfach mit sehr vielen verschiedenen Leuten auch zusammenarbeiten.
Welche Vielfalt die neue Big Band-Saison personell und musikalisch zu bieten hat, das wurde bei der Vorstellung des Programms deutlich. Hier ist es US-Sängerin Shelia, die dem Publikum beim großen Europa-Open-Air an der Weseler Werft Ende August in Frankfurt so richtig einheizen soll mit ihrer überragenden Stimmgewalt und Bühnenpräsenz. Überhaupt die Frauen. Im Big Band Jazz gibt es immer mehr, die sich auch als Leaderin am Pult einen Namen machen. Jihei Lee und Miho Hazama sind beispielsweise zu Gast in der kommenden Saison und als absolutes Highlight die mehrfach Grammy-dekorierte US-Künstlerin Maria Schneider. Ob Pianist Jason Moran, der großartige Gitarrist Robin Ford oder Ausnahmesaxophonist Marius Nesset aus Norwegen, die neue Saison der HR Big Band hat jede Menge große Namen der aktuellen Jazzszene zu bieten. Dazu gibt es mit Popsängerin Stefanie Heinzmann eine echte Premiere in der Frankfurter Butch Cup, ein Gershwin-Projekt zusammen mit dem HR Sinfonieorchester und jede Menge niederschwellige Angebote für Groß und Klein zum Einstieg in die Welt des Jazz. Einen Neustart gab es in diesem Jahr auch beim renommierten Jazz-Institut in Darmstadt. Das international angesehene Archiv- und Forschungszentrum stand seit der Gründung 1990 unter der Leitung von Wolfram Knauer. Jetzt hat eine Frau diese Aufgabe übernommen, die sich nicht nur als Kulturwissenschaftlerin, sondern in verschiedenen Interessensverbänden des Jazz in Deutschland einen Namen gemacht hat. Bettina Bohle. Unter anderem war sie Gründungsgeschäftsführerin der IG Jazz in Berlin, hat mit Till Brönner für die Realisierung eines sogenannten House of Jazz in Berlin gekämpft und die erste Ausgabe des Deutschen Jazzpreises konzeptuell mit vorbereitet. Ich habe mich mit ihr verabredet, um über die Zukunft des Jazz zu sprechen und über die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit diese Musik eine Zukunft hat und vor allem eine Relevanz in der Gesellschaft. Etwas provokant gefragt, hat Bettina Bohle nicht gerade bei einem Institut angeheuert, das vor allem dem Bewahren, dem Archivieren, also im Grunde der Vergangenheit des Jazz dient?
Also in dem Jazz-Institut Darmstadt, so wie es konstituiert und von Wolfram Knauer, meinem Vorgänger, aufgebaut wurde, auf gar keinen Fall. Natürlich ist es gestartet als Archiv, aber Knauer und sein Team haben da so viele Verbindung, so viele Projekte aufgebaut, die einfach Jazz und improvisierte Musik in der jetzigen Welt, in der Umgebung um dem Jazz-Institut Darmstadt herum, aber auch bundesweit und darüber hinaus wirklich sehr lebendig machen. Also das reicht von Laien-Workshops über Konferenzen, über Studien, über jede Art von Austausch. Also seit ich da bin im März, habe ich einfach noch viel mehr mitbekommen, wie stark die Interaktion in die ganze Welt sozusagen ist. Und das wirkt auf mich sehr lebendig.
Das heißt also so meine laienhafte Vorstellung, das sind jetzt verstaubte Archive, da kann man Plattencover angucken und alte Aufnahmen auf Tonbändern studieren und dann einen Artikel drüber schreiben. Die stimmt so gar nicht, sondern sie sagen, da gehen auch Impulse für das heutige, vielleicht sogar für das zukünftige Jazzleben in unserem Land aus, von diesem Institut.
Ich glaube, es stimmt beides. Mhm. Wenn man da reinkommt, ist es schon, also ich habe das so gemerkt, manchmal gehe ich abends jetzt so durch die Räume und natürlich gibt es da die Plattencover, die es zu entdecken gibt und Kisten, die noch nicht ausgepackt sind. Und ja, es gibt auch Staub. und Forschende, die sozusagen mit den Archivalien auch was tun. Gestern war gerade Andrew Hurley da, der über Joachim Ernst Behrendt die Biografie geschrieben hat.
Von dem ja der Grundstück, glaube ich, dieser Sammlung auch
richtig,
stammt.
Richtig, ne? Genau, Joachim Ernst Behrendts Sammlung. Da ist auch der alte Zettelkasten, der noch mit Schreibmaschine. Teilweise gibt es händische Anmerkungen von Joachim Ernst Behrendt. Also das alles gibt es da zu entdecken. Aber gleichzeitig gibt es eben auch all diese aktiven Projekte in die Jazz- und Impro-Szene und in die Gesellschaft hinaus jetzt.
Wenn wir so über die Zukunft reden, dann sollten wir natürlich bei der Jugend anfangen. Gibt es eigentlich genug Jazz-Nachwuchs in Deutschland, der auch, oder wie gut ist der auch ausgebildet?
Sehr gut ausgebildet. Also es gibt ja noch gar nicht so lange, vielleicht 30 Jahre, die Möglichkeit, Jazz und improvisierte Musik in Deutschland wirklich in solchen fachspezifischen Studiengängen zu studieren. Vorher gab es Popularmusik mit unter anderem Jazz. Also die heutigen MusikerInnen sind auf jeden Fall in dem Sinne akademisch besser ausgebildet als die vorhergehenden Generationen. Und es gibt auch eine riesengroße Nachfrage nach Studieren. Auch in der Schulmusik zum Beispiel gibt es immer mehr Leute, höre ich, die sich sozusagen aus dem Populärmusikbereich speisen und auch Jazz als Schwerpunkt haben. Gleichzeitig sind natürlich, wenn man über Zukunft spricht, muss man auch über Arbeitsbedingungen sprechen so ein bisschen. Also die Bedingungen, unter denen Jazz praktiziert wird in Deutschland, extrem prekär. Mhm. Also deswegen gibt es sozusagen in der Ausbildung ganz viel, was man machen kann und danach brechen die Strukturen so ein bisschen ab. Das ist natürlich problematisch.
Das ist nämlich das Stichwort Strukturen. Ist die Entwicklung, würden Sie sagen, einer Musiksparte in so einem Land wie Deutschland auch immer abhängig von funktionierenden Strukturen? Also sprich genügend Ausbildungsstätten, haben Sie gesagt, da gibt es einiges. Aber auch genügend Auftrittsmöglichkeiten, Fördergelder aller Art, Interessensverbände und auch eine starke Lobby, die es letztendlich braucht. Alle diese Sachen zusammen können erst Kreativität und Möglichkeiten im Jazz lostreten?
So würde ich das nicht sagen. Also die MusikerInnen, die ich kenne, die wollen alle auftreten unbedingt. Also die spielen, wo immer sie können. Und das ist natürlich auch gefährlich. Also die beuten sich letztendlich auf eine Weise selber aus, weil sie unbedingt ihre Musik leben wollen. Und das ist fürs Publikum natürlich toll, weil sie die Musik an so vielen verschiedenen Orten auf so viele verschiedene Weisen erleben können. Und gleichzeitig, glaube ich, deswegen braucht es dann irgendwann die Strukturen, um die Arbeitsbedingungen entsprechend zu sichern und auch die Akteure zu schützen, dass sie sich nicht selber für ihre Kunst verbrennen.
Man muss auch gucken, dass man die Miete am Ende des Monats davon bezahlen kann. Und dazu braucht es mehr als Begeisterung und guten Willen, sondern da braucht es halt Strukturen, die das stützen, vielleicht auch subventionieren?
Auf lange Sicht glaube ich schon. Also wir verfassen ja gerade in der Bundeskonferenz Jazz den Bericht zur Situation des Jazz in Deutschland. Und da geht es ganz zentral auch darum, dass einfach die Spielstätten, an denen das stattfindet, irgendeine Art von gesicherter Finanzierung haben. Gerade ist das nämlich nicht der Fall. Das sieht von außen immer so schön aus. Ne? Da ist dieses Haus und da finden Veranstaltungen statt, aber gleichzeitig ist es wirklich immer auf Kante genäht. Und dann gibt es ein paar Preise, die sozusagen tolles Programm auszeichnen und dann freuen sich alle, aber eigentlich ist das sozusagen fester Bestandteil von deren Planung, wie sie ihr Programm bezahlen. Und dafür sind Preise natürlich zum Beispiel eigentlich gar nicht gedacht.
Viele würden vermuten, dass es dem Geist, dem Freigeist dieser Musik, die vielleicht auch eher im Spontanen, im Verborgenen, im Jazzkeller irgendwo stattfindet, dieses kreative Chaos sozusagen, dass es diesem deutschen Vereinswesen diametral gegenübersteht. Aber irgendwie höre ich so raus, es steht eigentlich beides in einem Verhältnis. Es muss beides geben.
Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich habe den Eindruck, dass das Freisein erst sozusagen mit einer auch materiellen Unabhängigkeit entsteht. Sonst ist es immer sehr prekär und natürlich entsteht daraus auch was, aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Also ich persönlich glaube nicht, dass man arm sein muss, um gute Kunst zu machen. Nein.
Auch das ist ja so ein Klischee, das dann gerne bemüht wird, dass so echte große Kunst immer nur aus dem Leiden entsteht. Richtig. Und wenn es das finanzielle Leiden ist, aber das hat natürlich auch was Zynisches, ne?
Ich finde das ein bisschen zynisch. Ja, ich glaube, also ich merke, dass die Ruhe, die auch Förderprogramme ermöglichen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Lebenskostenbeitrag, den eine Schweizer Stiftung Arvore gibt für 4 Jahre insgesamt. Jeden Monat bekommen ausgewählte MusikerInnen einen Beitrag zu ihren Lebenshaltungskosten und die Ruhe, die ich bei den Leuten sehe, die das bekommen. Einfach die Entspannung, dass sie sich wirklich mal den Sachen widmen können, denen sie sich künstlerisch widmen wollen, weil sie nicht noch einem anderen Brotjob die ganze Zeit nachgehen müssen und dann vielleicht abends ein bisschen proben können oder so. Das ist unbezahlbar, diese Ruhe. Und die kommt eben auch mit einer nicht mehr ganz so prekären Situation finanziellen.
Ja. Nur sagen vielleicht einige Menschen, die das hören, no, das ist ja ganz schön privilegiert. Die kriegen Geld dafür, dass sie sich dann zurückziehen können und ihre Kunst in Ruhe machen. Wir müssen jeden Tag arbeiten gehen. Und diese Musik selber ist ja vielleicht doch eher so ein Nischenprodukt. Und wen interessiert das dann eigentlich? Also wird dann nicht für eine kleine Minderheit sehr viel subventioniert. Was entgegnen Sie dem?
Also erstmal wird die gesamte europäische Kunstmusik, die sogenannte Klassik, ständig subventioniert. Also die Opernhäuser zum Beispiel in Berlin, die leisten sich 3, kosten Millionen und die Jazzszene dagegen war, also verschwindend geringe Euro. Und ich glaube, das ist auch die falsche Frage. Also sozusagen, was bekommen wir dafür? Ich würde sagen, erstens arbeiten die auch hart an dem, was sie tun. Und Kunst und Kultur als Begegnungsorte, Auseinandersetzungen miteinander auch und mit vielleicht auch Ungewohnten. Ich glaube, das passiert sonst in wenigen Bereichen auf diese Art, also die auch die Emotionalität, die Körperlichkeit so mitnimmt. Und ich glaube, es wird tendenziell immer unterschätzt, der Wert. Und wenn das weg wäre, dann wäre es ganz schön problematisch.
Welche Bedingungen oder neudeutsch, welches Mindset braucht es eigentlich, damit wirklich was Authentisches, was Neues entstehen kann beim Musikmachen? Ist der Offenheit vielleicht das richtige Stichwort?
Ja, oder Verletzlichkeit, also dass man die zulässt, wären so Sachen. Ich glaube, das ist sozusagen das große Geschenk, was einem KünstlerInnen und MusikerInnen machen können, dass sie sich in dieser Weise quasi an unserer Stelle verletzlich machen und dann auch für das Publikum so eine Erfahrung möglich machen. Und ich glaube, dafür braucht es tatsächlich eine große Offenheit bei den KünstlerInnen selber, dass sie sich selber mit den Themen, die sie wirklich genuin beschäftigen, auch auf eine Weise auseinandersetzen, die ehrlich ist und authentisch. Was das genau heißt, das ist, glaube ich, immer anders und es ist auch sozusagen Aufgabe der KünstlerInnen, das rauszufinden. Als Publikum ist dann die Aufgabe, das auch mal zuzulassen. Also, dass man nicht erwartet, dass man alles schon kennt, dass man das sofort versteht, sondern sich in dieser Weise auch auf Experimente und auf diese Verletzlichkeit, die sich da zeigt, einzulassen. Weil ich glaube, dann kann wirklich was auf beiden Seiten was sehr Interessantes entstehen.
Ja, weil wir es in dieser Sendung auch unter anderem von der HR Big Band haben und die jetzt gerade einen neuen Composer in Residence bekommen haben. Kann denn auch der Big Band Jazz da ein Wörtchen mitreden bei der Zukunft des Jazz? Weil viele Menschen würden da doch eher Count Basie oder Glenn Miller oder sogar Peter Herbolzheimer mit verbinden.
Also ich glaube, gerade im Bereich Jugendarbeit sind größere Ensembles, Big Bands, Schul-Big Bands, aber auch die Ensemble Landesjugend Jazz Orchester oder das Bujazzo Bundesjazz Orchester. Das sind schon Ensembles, die es gibt, ne? Also wo diese großen Formationen auf jeden Fall auch jetzt noch sehr stark gepflegt werden. Ne?
Mhm. Also auch ein Gemeinschaftserlebnis für junge Leute schafft, ne?
Und absolut. Vielleicht nochmal anstachelt. Das scheint für viele, das berichten auch ganz viele MusikerInnen, die ich kenne, dass es ganz wesentliche Erfahrungen sind und wo sie auch zum ersten Mal eben ihre eigenen Fertigkeiten eben im Zusammenspiel nicht nur zu Hause üben, sozusagen auch wirklich miteinander sich austauschen, auch Fertigkeiten lernen. Also deswegen glaube ich schon, dass die Big Bands sozusagen gerade in diesem Bereich extrem wichtig sind. Und es ist ja auch ein Bereich, in dem überhaupt auf dem professionellen Bereich überhaupt es permanente Stellen gibt, also Festanstellungen. Das ist ja im Jazzbereich ganz wenig. Ich glaube, rein ästhetisch ist sozusagen Big Band Musik nicht mehr ganz im Kern des Genres, wie es vielleicht nochmal vor 80, 100 Jahren war. Also ich habe das Gefühl, die Trend oder das, wo sich viele MusikerInnen betätigen, sind kleinere Formationen, weil natürlich die Absprachen, das gemeinsame Improvisieren in so einem großen Kontext extrem schwierig ist. Also und da gemeinsam sozusagen gut klingendes, gleichzeitig Freies hinzubekommen, ist extrem schwierig. Es gibt natürlich auch so Big Band Experimente, wo also Alexander von Schlippenbach, der versucht hat, so Großensembles mit dem Globe Unity Orchestra sozusagen zum Improvisieren zu bringen. Oder Conduction, was so Methoden sind, um Improvisieren trotzdem auch in so Großformationen zu ermöglichen. Aber ich glaube, in dem Sinne scheint viele MusikerInnen jetzt zu interessieren, in kleineren Formationen sozusagen musikalisch was auszuprobieren und zu entwickeln. Das wäre so meine Einschätzung.
Also der Jazz ist eine sehr lebendige, auch eine sehr bunte, sehr vielfältige Szene, haben wir gelernt. Trotzdem vielleicht abschließend, es wird immer noch viele Menschen geben, die sich da letzten Endes außen vorfühlen. Genauso wie auch bei der klassischen Musik, die Erfahrung machen, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, habe ich keinen Zugang, das ist irgendwie ein Elfenbeinturm. Welche Strategien könnte es noch geben, um da Berührungsängste abzubauen, um die Hemmschwelle runterzusetzen und mehr Menschen für diese vielleicht lebendigste Musik unserer Gegenwart zu begeistern?
Ja, also das mit der lebendigsten Musik unserer Gegenwart finde ich natürlich toll und würde ich so auch unterschreiben. Wie man mehr Menschen dafür begeistert, ist ja so eine Frage, die insgesamt Kulturinstitutionen, Kunstinstitutionen wahnsinnig beschäftigt. Also das ist die große Frage. Und ich glaube, sie hat nicht nur eine Antwort. Aber eine Sache, die ich glaube helfen würde, wäre die Kunstausbildung auf jedem Level zugänglicher zu machen für alle Bevölkerungsschichten. Also es fängt schon beim Musikunterricht an. Wer kann sich das leisten? Wer hat Leute, die ihn oder sie dahin fahren? Also dass da wirklich die Zugänglichkeit auch sozusagen schon in der Jugend, in der Kindheit groß ist, weil es sich natürlich fortsetzt in, wer taucht dann im professionellen Bereich auf? Und das ist gerade eine sehr homogene Gruppe. Also man weiß aus Studien, dass die meisten derer, die jetzt professionell im Jazz- und Impro-Bereich in Deutschland unterwegs sind, aus Akademikerhaushalten kommen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, dass, glaube ich, einfach, wenn die Stimmvielfalt größer ist, dann ist auch die Attraktivität dessen, was da produziert wird, größer für die Gesamtheit der Gesellschaft. Also das wäre so eine Stellschraube, an der ich glaube, sich aus verschiedenen Hinsichten lohnt zu drehen.
Gedanken und Ideen zu Gegenwart und Zukunft des Jazz in Deutschland von Dr. Bettina Bohle, der neuen Direktorin des Jazz-Instituts Darmstadt. Wer die Zukunft sucht, der muss sich bei den jungen Menschen umschauen. Und da gibt es, was den Jazz betrifft, trotz aller struktureller Probleme offenbar erstaunlich viel und erstaunlich gut ausgebildeten Nachwuchs. Ein Beispiel dafür ist die Pianistin Clara Vetter, 28 Jahre jung. Sie kommt aus der Gegend von Baden-Baden und hat im letzten Jahr den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg bekommen. Grund genug für meinen Kollegen Konrad Bott, einmal genauer hinzuhören, was diese junge Frau, die doch eigentlich von der klassischen Musik herkommt, so für den Jazz brennen lässt.
Ich mag so ein schönes, saftiges Soundbild, einen runden Klang, der schwer und entspannt klingt.
So nuanciert, wie manche Weinkenner ihre Lieblingstropfen beschreiben, so spricht Clara Vetter über die Suche nach ihrem Klavierklang. Dabei geht es aber um mehr als nur Genuss. Musik zu machen bedeutet für die Pianistin, ständig an sich selbst zu arbeiten. Als Kind bekommt sie klassischen Klavierunterricht von ihrer Mutter, mit 13 wird sie Jungstudentin in Stuttgart. Ihre Disziplin beim Üben und ihre selbstkritische Grundhaltung sind Überbleibsel dieser frühen klassischen Ausbildung. Und für Claras Weg hin zum Jazz waren sie Tugend und Laster zugleich.
Es gab so eine Zeit, da habe ich gemerkt, dass mir diese Muskelerinnerung für die doch technisch meist sehr anspruchsvollen Sachen, die ich gerne gespielt habe, dass mir die manchmal im Weg steht für die Improvisation. Und dann habe ich das abgeblockt. Also ich habe versucht, gar nichts mehr irgendwie technisch Anspruchsvolles zu spielen. Einfach damit mein Ohr die Kontrolle über alles übernehmen kann. Weil das mir das Wichtigste ist in der Improvisation, dass das Ohr alle Entscheidungen trifft und die Muskelerinnerung und das visuelle Verständnis, dass das alles nur dem hilft.
Das Clara-Vetter-Trio gibt es seit fast 10 Jahren. Hier spielt Clara mittlerweile mit dem Schlagzeuger Lukas Klein und dem Bassisten Mario Angeloff. Nach ihrem Bachelorabschluss in Stuttgart hat die Pianistin in Kopenhagen ihren Master draufgesetzt. Mit 2 Ex-Kommilitonen, den Norwegern Håvard Funderud und Peter Asbjørnsen, tritt sie seit 2022 zusammen in der Formation Letters from Nowhere auf. Das schlagzeuglose Trio nutzt einen elektronischen Sampler für sonarähnliches Tuten, roboterhaftes Gurgeln und viele andere Klänge. Ab und an stößt live aber auch ein Schlagzeuger dazu und da kann es soundtechnisch schon mal ordentlich rund gehen. Grummelig, stoisch vor sich hinziehende Bassraupen mitten in einem perkussiven Platzregen. Das gehört genauso zu Clara Vetter wie fein getupfte Improvisationen in den hohen Tonlagen. Während der ersten eigenen Aufnahmen für ihr Debütalbum 2019 ist ihr einiges über das Solieren klar geworden.
Wenn ich Aufnahmen anhöre, dann ist es oft so, dass ich die Takes nehme, die sich im Moment am blödesten angefühlt haben. Weil es sind dann Pausen drin, man sucht, man entwickelt sich weiter, man ist wach. Und das sind meistens, also für mich, viel bessere Takes als die, wo man denkt, wow, das läuft ja super und so. Das sind meistens total irgendwie overplayed und das sind auch teilweise irgendwie timingmäßig zu weit vorne, Phrasierung stimmt nicht.
Um immer wieder neue Perspektiven zu gewinnen, bemüht sich Clara darum, möglichst viele MusikerInnen kennenzulernen und sich auszutauschen. In ihrer offenen Band Clara Vetter Collective kommen und gehen auch viele, die noch jünger sind als die Pianistin selbst. Gefragt nach einem Ratschlag für MusikerInnen, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen, hat Clara sofort eine Antwort parat. Spüre immer dem nach, was dich wirklich interessiert.
Das ist so, wenn es jetzt Dinge gibt, die man nicht kann, die man aber gerne können würde, dass man die über die eigenen Interessen tatsächlich lernen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, während der Pandemie habe ich einfach ganz viele Zeichenkurse gemacht, weil ich schon immer viel gemalt habe, auch als Kind und so. Und dadurch wurde mir halt bewusst, wie meine visuelle Fähigkeit am Klavier einsetzbar ist. Dadurch, dass ich mich einfach nur mit was beschäftigt habe, was mir Spaß gemacht hat, gelingt es mir jetzt viel besser, Stücke auswendig zu lernen.
Die Kompositionen von Clara Vetter sind farbenfrohe Musik. Kurzweilig, manchmal kryptisch, aber nie abweisend. Sie hat sich selbst beigebracht, dem eigenen Spiel nachzuhorchen. Und dazu animiert ihre Musik auch die Hörenden. Innehalten, während die Harmonien fließen, einzelne Klänge näher zu betrachten, während rundherum die Noten durcheinander summen.
Die junge Jazzpianistin Clara Vetter, ein Porträt von Konrad Bott. Quo vadis Jazz? Wohin könnte es gehen für den Jazz in Deutschland, haben wir heute gefragt. Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten.